Liebe Gemeinde, am schwarzen Brett eines Betriebes im Württembergischen hängt eine schlecht gemachte, aber in ihrer Größe dafür umso deutlich sichtbarere Kopie. Auf der ist Folgendes zu lesen: Wenn der Mitarbeiter Zeit für etwas brauche, dann sei er zu langsam. Aber die Führungskraft gründlich. Wenn der Mitarbeiter unaufgefordert aktiv werde, dann überschreite er seine Kompetenzen, aber die Führungskraft sei initiativ. Wenn der Mitarbeiter bei seiner Meinung bleibe, dann sei er engstirnig, aber die Führungskraft standhaft. So sieht's aus. Nicht nur in Württemberg, wahrscheinlich auch darüber hinaus, oder? Ein Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter ohne Führungskraft. Das ist eine Führungskraft. Meinungsaustausch in einem Betrieb. Der Mitarbeiter geht mit seiner Meinung zum Chef in sein Büro und geht mit dessen Meinung wieder raus. Meinungsaustausch im Betrieb. Ein Mitarbeiter ist ein Mitarbeiter, eine Führungskraft ist eine Führungskraft. Also hallo, ich glaube, man sollte schon wissen, wo der Hase langläuft. Eine Führungskraft sollte normalerweise immer klare Vorstellungen davon haben, was das Ziel ist. Stellt euch mal eine Führungskraft vor, die nicht weiß, wo sie hin will. Ich glaube, dann wäre sie schlicht und ergreifend keine Führungskraft mehr, sondern orientierungslos. Dem Staatsmann und Begründer der englischen Republik, Oliver Cromwell, schon mal gehört? Dem ist der Zuspruch, der Ausspruch zugeschrieben worden, der kommt oft am weitesten, der nicht weiß, wohin er geht. Also jetzt muss man so ein paar Dinge von Cromwell wissen. Das war ein Macher, das war eine Führungskraft. Also nicht so wie heute, damals ging das ein bisschen rustikaler zu. Er war auf jeden Fall von der Klarheit seiner Ziele normalerweise sehr, sehr entschlossen, er, der Rebell, der die Truppen ausgehoben hat gegen den König, der ihn sogar auch anschließend hinrichten ließ. Und dann hatte er zwischendurch doch Zweifel. Zweifel vielleicht auch an seiner eigenen Führungskraft, Zweifel daran, was eine Führungskraft mitbringen sollte. Er, der eigentlich wie kein Zweiter in der englischen Geschichte das Land mit eiserner, mitunter kaltblütig mordender Hand zu modernisieren versuchte, er war sich ganz offensichtlich unsicher, dass es einerseits nicht nur die Freude am Entschluss braucht, er war sich aber auch unsicher, dass allein das nackte Wissen wirklich immer zum Ziel und zum Ziel führt und allein der Zweck sein kann. Cromwell hat mit Sicherheit nicht den Sprunghaften, den Unberechenbaren gemeint, denjenigen, der im Leben in so einem Schlingerkurs unterwegs ist. Wahrscheinlich ging es ihm um etwas anderes. Um was ging es ihm? Ich glaube, es wird daran deutlich, wenn wir uns den Kader von Jesus vor Augen halten und anschauen. Stellen wir uns mal die Jüngerschar von Jesus als geschulte Führungskräfte vor, die später in die weite Welt geschickt wurden, um Menschen von ihrem Glauben zu erzählen. Und dieses Führungspersonal hat Jesus damals nicht aufgefordert, sag uns, was genau wir tun sollen. Die Apostel, die Jünger, die Freunde von Jesus, denen war offensichtlich eines klar, Wissen allein reicht nicht. Und deshalb haben sie beinahe kindlich gebetet, stärke unseren Glauben. Nicht mach das hier weiter und größer, sondern das hier. Leite uns durch deinen Geist und vor allen Dingen zeige uns selbst den Weg. Wir wollen und wir müssen ja planen im Leben. Wir haben es gehört. Wir Deutschen sind wahrscheinlich die Weltmeister, mindestens Europameister, was Planung und Organisation angeht. Die ganze Welt beneidet uns darum. Das ist nicht das Problem. Alles planen und organisieren, das Wissen und Können, das ist alles notwendig, aber es reicht nicht. Es wird nicht reichen. Und das soll deutlich werden anhand der Geschichte des Christentums in der ersten Zeit, wie wir sie in der Apostelgeschichte vorfinden. Und ich will das auch deutlich machen, wie das über die Jahrhunderte hinweg weitergegangen ist, dieses Prinzip. Also so am Ende der Predigt, dann wisst ihr, worauf wir hinauskommen. Eins will ich noch vorweg schicken. Ich werde dieses Thema, der kommt oft am weitesten, der nicht weiß, wohin er geht, leider nicht auf dein Leben beschränken. Heute mal nicht. Warum? Es tut uns allen gut, wenn wir mal über den Tellerrand hinausblicken. Wir sitzen nicht auf einer Eisscholle. Wir sind Teil dieser Welt, wir sind Teil einer Gemeinschaft, wir sind Teil einer Familie. Du bist nicht alleine unterwegs, da sind noch viele andere. Aber du kannst einfach dieses Prinzip natürlich sehr gerne auch für dein persönliches Glaubensleben nehmen. Wenn du dir vielleicht momentan auch eher führungslos vorkommst im Leben, vielleicht hast du auch totale Peilung, was jetzt die nächsten Schritte sind. Aber wir wollen anhand eines Textes in der Apostelgeschichte das mal durchbuchstabieren und nachvollziehen, was ein Paulus erlebt hat anhand von diesem Spruch. Wir lesen in der Geschichte in Kapitel 16 die Verse 9 bis 15 und es ist der Auftakt, wie das Christentum sozusagen zu uns gekommen ist. Der Grund, warum wir heute Morgen hier sitzen. Es heißt hier, und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben aber einige Tage in dieser Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und wir setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, sodass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns. Liebe Gemeinde, als Paulus nach Mazedonien ging, da war das zunächst einmal einfach der Übertritt von einer römischen Provinz in die andere. Aber es war nicht nur einfach von A nach B. Was Paulus damals noch nicht wusste, es war der Schritt des Evangeliums in ein völlig neues Gebiet, nach Europa, europäisches Festland. Paulus, dem stand das damals nicht vor Augen, dass er nach Europa übersetzte, aber Gott oder vielmehr dem Heiligen Geist. Heute ist 2023, wir sehen das alles im geschichtlichen Rückblick. Wir wissen, dass Europa der erste christliche Kontinent wurde, bis vor nicht allzu langer Zeit der Ausgangspunkt für die Mission in die ganze restliche Welt. Was für eine epochale Entwicklung. Von Europa breiteten sich das Evangelium zu den großen Kontinenten nach Afrika, nach Asien, nach Nordamerika, nach Lateinamerika, nach Ozeanien aus und erreichten die letzten Enden dieser Erde. Und Paulus, er hatte das nicht auf dem Schirm. War er kopflos unterwegs? Sollten wir den Verstand ausschalten? Sollten wir alles Gott und seinem Leiten überlassen? Sollen wir warten darauf, bis wir eine Erscheinung in der Nacht haben? So kann man unterwegs sein. Es gibt manche, die lassen sich so leiten. Herr, wenn die nächste Ampel auf Rot steht, dann gehe ich den Weg A. Wenn es grün ist, dann gehe ich den Weg B und orange, weiß ich nicht, kann man selbst aussuchen. Vielleicht gibt es noch einen Weg C. Herr, zeig mir, wen ich heiraten soll, welchen Beruf ich wählen soll. Ich will das nicht ausschließen, dass es auch so eine ganz unmittelbare Leitung gibt durch den Heiligen Geist und dass das auch heute noch passiert, dass ja, Menschen eine Erscheinung haben. Aber eins ist schon mindestens mal klar. Paulus war keiner, der das hier zum Standardprogramm erhoben hat. Es passierte einfach. Ansonsten sage ich mal das. Er hatte auf jeden Fall Hirn und er hat seinen Kopf eingeschaltet. Es heißt hier unmittelbar vorher, dass die Apostel, dass Paulus durch Phrygien und das Land Galatien durchzogen hat, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Das waren große Städte, Phrygien, Galatien und was da alles so war, das war der Plan. Später ging Paulus ja auch nach Rom, das war damals die Welthauptstadt. Er hatte auf jeden Fall seinen Kopf eingeschaltet. Und jetzt heißt es aber, Gott und sein Geist, wir wissen nicht wie, aber sie werden irgendwie gehindert, das Wort zu predigen in der Provinz Asia, wo eigentlich Paulus hin wollte. Und dann kam es so. Ein anderes Mal, da wollte er zum Schwarzen Meer Richtung Norden. Auch da heißt es wieder, der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Wir wissen nicht, wie das passiert ist. Wir wissen nur, ja, es heißt so schön, die Volksweisheit, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich will es mal umdrehen. Der Mensch lenkt und Gott denkt. Der Mensch ist der große Lenker und Gott, der denkt sich einfach seinen Teil. Ich glaube, so kann es auch vielfach zugehen. Die Menschen, die leben ihren Stiefel oder wir Christen, wir machen unser Ding, wir machen unsere Pläne. Und Gott, der denkt sich einfach seinen Teil und zieht sich vielleicht zurück. Wie kann das aussehen, dass es ein neues Hören auf ihn gibt? Vielleicht im Gebet, im Gespräch miteinander. Dass etwas völlig Neues auf einmal aufgeht, was wir noch nicht sehen konnten. Türen gehen irgendwo auf, eine und andere Türen gehen zu. Ich bin selber da am Ringen, immer wieder. Ich geb's gerne zu. Auch ich bin ein Mensch, der denkt, der lenken will. Und Gott, der denkt sich vielleicht manchmal so seinen Teil. Und mehr passiert dann häufig nicht mehr. Wir wissen hier nur das. Paulus, er bespricht sich sofort mit seinen Mitarbeitern. Er ist gewiss, das ist jetzt Gottes Reden. Hier geht jetzt eine Tür auf. Wir sollen die Provinz Asia verlassen und wir sollen rüberziehen ins Ungewisse. Das ist der Weg. Die anderen sind sich auch einig. Die bestätigen das. Auch wir sehen das jetzt als einen Weg. Vielleicht ist das auch so eine Hilfe. Auch für dein persönliches Leben, andere zu fragen. Wie siehst du das? Wie siehst du diese Möglichkeit, die ich jetzt ins Auge fasse? Und für uns als Gemeinde. Paulus bespricht sich mit seinem Team und sie sind gewiss, das ist jetzt der Weg und sie erkennen darin, das könnte ein Traum sein. Sie hatten eigentlich einen menschlichen Traum gesehen in der Provinz Asia und jetzt tut sich ein anderer Traum auf. Es ist Gottes Traum, der manchmal größer ist als unsere Träume, die wir so haben. Gott sei Dank. Und wie geschieht das hier? Wie geschieht das Evangelium von der Liebe Gottes? Und dass es nach Europa kommt. Wir lesen ursprünglich von einem mazedonischen Mann, den Paulus gesehen hat im Traum und jetzt auf einmal heißt es, am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte. Ich füge mal hinzu und dass wir dann vielleicht die Erscheinung sehen, den Mann. Und dann heißt es da, und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Erst die Erscheinung im Traum, ein Mann und jetzt auf einmal eine Gruppe von Frauen, die da einfach da saßen und dann ist da eine Frau, ich sag mal, das war nun wirklich keine, die man jetzt so sich hätte vorstellen können, dass das jetzt die entscheidende Person wird, damit das Evangelium nach Europa kommt. Paulus und sein Team, sie treffen auf eine vermögende Geschäftsfrau, die mit Purpurstoffen gehandelt hat. Man kann sagen, der purpure Luxus. Damit hatten sie sie zu etwas gebracht. Womöglich war das ihr Beruf, der sie nach Philippi geführt hat. Eine Frau, für die Geschäft und Gewinn im Leben aber nicht alles war. Es heißt hier, sie war gottesfürchtig. Das heißt nicht, dass sie Jüdin war. Sie ist auch nicht zum Judentum übergetreten. Sie musste auch längst nicht alle Reinheits- und Speisevorschriften einhalten. Aber sie war offen für den jüdischen Glauben. Das war ihr Stand. Und die hört einfach hin. Eine Frau, die nun wirklich nicht auf dem Schirm und auf dem Radar war von Paulus und seinem Team. Die ist der allererste Ankerpunkt. Sie hat sogar einen Namen, Lydia, die erste zumindest namentlich bekannte Person, die auf europäischem Festland getauft worden ist. Das zeigt uns schon mal hier, wenn es darum geht, dass der oft am weitesten kommt, der nicht weiß, wohin er geht, dass hier eine Frau vorgefunden wird, die passt in kein Raster. Die lässt sich vom Evangelium ansprechen. Es sind nicht die Armen und die Kaputten, die zuerst angesprochen werden. Es ist auch nicht ein erlauchter Kreis von Männern, der gegründet wird. Nein, es ist eine resolute und geschäftstüchtige Frau, die einfach offen ist für das Evangelium. Ich würde mal so sagen, das ist sehr modern. Das ist nicht sehr erwartungsgemäß. Lydia hat ein offenes Haus und sie ist auch ganz und gar gegen alle möglichen Konventionen damals. Sie lässt die ganzen Männer zu sich nach Hause reinkommen, herkommen, ganz egal, was alle reden, was alle sagen. Sie hat jetzt erkannt, das ist das, worauf sie immer gehofft und gewartet hat. So fing es an. So hat der christliche Glaube Kreise gezogen in Europa und jetzt haben wir 2000 Jahre Kirchengeschichte und jetzt stehen wir heute hier vor vielen, vielen leeren Kirchen. Und ganz im Ernst, auch wir in der Gemeinschaftsbewegung, auch die Freikirchen, wir stehen vor der Frage, wie sollen wir das Feuer des Glaubens in die nächste Generation tragen? Stehen wir nicht auch wieder vor diesem selben Thema, dass der oft am weitesten, hoffentlich am weitesten kommt, der nicht weiß, wohin die Reise geht? Ganz im Ernst, wohin geht die Reise in Deutschland, in Europa, wo mal das Zentrum war? Vor mehr als 100 Jahren, im Jahre 1910, da fand in Edinburgh in Schottland nicht die erste, aber eine sehr bedeutende Weltmissionskonferenz statt. 1200 Vertreter aus allen Kirchen und Missionsgesellschaften kamen zusammen, um über Herausforderungen, Aufgaben, Möglichkeiten, Kooperationen in der Weltmission zu sprechen. 1200 Vertreter und von diesen 1200 kamen 19 Teilnehmer, 19 aus der nicht-westlichen Welt. Das sind weniger als 2% der Teilnehmer. Die Leute, die waren enthusiastisch, sie waren optimistisch. Da war eine junge Studentengeneration, die hatte das Motto, das Evangelium in die ganze Welt in unserer Generation tragen. Die waren Feuer und Flamme. Erinnern wir uns kurz daran, das war alles noch vor dem Zweiten und sogar auch vor dem Ersten Weltkrieg. 1910, der Erste Weltkrieg, 4 Jahre später ausgebrochen. Heute etwas über 100 Jahre später schauen wir zurück auf die Entwicklungen nur des 20. Jahrhunderts, nur 20. Jahrhundert, die letzten 110 Jahre. 3 Dinge fallen auf. Damals, da hatte man zum Beispiel Afrika überhaupt nicht auf dem Schirm. Überhaupt nicht. Damals gab es schätzungsweise 10 Millionen Christen in Afrika, 1910. Heute, was würdet ihr schätzen, wie viele Millionen Christen gibt es in Afrika? man schätzt ungefähr 500 Millionen. Ja. 40% der afrikanischen Bevölkerung zählt man zu Christen. Damals hatte man allerdings eher an Indien, an China gedacht. Bei Afrika, da hat man sich gedacht, die glauben ja gar nichts, die haben gar keine Religion, die haben Geisterglauben, Aberglauben, können wir nichts mit anfangen. Aber China und Indien, das war das große Thema. Was hier die Herren und Damen, vor allen Dingen waren das Herren damals in Schottland, was sie noch überhaupt nicht geahnt haben, 40 Jahre später, nur in China, 40 Jahre später, alle Missionare raus aus dem Land. Mao Zedong hat aufgeräumt, alle mussten raus. Das war eine Riesenkatastrophe für die Weltchristenheit, für die Missionsgesellschaften. Wie vieles ist zusammengebrochen, ist auseinandergegangen, musste abgewickelt werden. Und was sie noch gar nicht auf dem Schirm hatten, noch niemand hat natürlich auch daran gedacht, dass wiederum Jahre später nicht nur eine kleine Christenschar überlebt in China, sondern dass das einer der Länder ist, wo das Christentum durch die Decke geht, wo so viele Chinesen Christen geworden sind. Eine andere Beobachtung ist das. 1910 gab es drei große Kirchenblöcke, Konfessionen. Es gab die Orthodoxen, es gab die Katholiken und die Protestanten. 1910. Eine Gruppe fehlt, wer weiß es? Welche Gruppe fehlt? Ja, die Freien, die Unabhängigen. Heute müsste man vor allen Dingen sagen, vor allem die pfingstkirchlich-evangelikal geprägten. Hochinteressant ist, im selben Jahr 1910 ist in Kalifornien die erste pfingstkirchlich geprägte Kirche ins Leben gerufen worden. Und heute gibt es über 420 Millionen Christen, die sich zur pfingstkirchlich geprägten Kirche dazuzählen, die sogenannten unabhängigen Kirchen bilden, die nochmal in 1000 Schattierungen sich aufteilen. Das ist mittlerweile der zweitgrößte Block. Das sollte man nicht vergessen. Die Katholiken sind immer noch Nummer eins, dann kommen nicht die Protestanten. Weltweit kommt Nummer zwei die pfingstkirchlich geprägten Christen, die unabhängigen Gemeinden. Und dann kommen erst die anderen. Im selben Jahr entsteht etwas, was hier die Leute planen, und parallel entsteht etwas, was sie 0,0 auf dem Schirm hatten. Was lernen wir daraus? Das, was hier groß geschrieben ist drüber. Gott ist für Überraschungen gut. Und in dieser Folge müssen wir uns eines vor Augen halten, das Gesicht der Weltchristenheit, es hat sich verändert. Und jetzt fragen wir uns, wie hat es sich denn verändert? Also zunächst einmal nochmal als Fazit, der Geist weht, wo er will. Wenn wir Gott auf der Spur bleiben wollen, dann dürfen wir nicht von unseren bisherigen Erfahrungen ausgehen und erwarten, dass es die nächsten 20 bis 50 Jahre genauso weitergeht. Aber nun zu dieser Frage, was das neue Gesicht der Weltchristenheit eigentlich ist. Und ich will es mal so formulieren, das neue Gesicht ist bunt und nicht weiß. Das ist unser Thema. Damals war es weiß, 1910. Heute, wenn man sich heute vor Augen hält, wo jetzt so ein durchschnittlicher Christ wäre, zu verorten wäre, dann wäre das eben nicht ein europäischer männlicher Bischof oder Missionar, sondern das ist eine afrikanische Christin aus einer Pfingstgemeinde in Nigeria. Das ist die durchschnittliche Christin in der Weltchristenheit. Das ist die Zukunft momentan. Momentan zumindest. Und das ist interessant, wenn man das hier sich vor Augen hält, wie die Zentren der Weltchristenheit einen Verlauf genommen haben. Ganz rechts unten ist Jerusalem, dann geht das Richtung Westen und auch Richtung Norden, irgendwann Richtung Europa Und dann ist das immer weiter rübergewandert nach Westen und dann runter in den Kontinent von Afrika. Also das sind jetzt nicht die Orte von Weltmissionskonferenzen, ja, sondern das ist immer so ein Durchschnittsort, wo die meisten Christen versammelt sind. Und unten ist dann 2100 eine Vermutung, wo so der Durchschnittschrist lebt. Das ist die Zukunft. Das neue Gesicht der Weltchristenheit ist bunt und nicht mehr weiß. Jetzt sind wir trotzdem hier in Deutschland. Und an dieser Stelle muss auch ich noch einmal ganz klar betonen, I don't know, ganz im Thema zu sein. Ich weiß nicht, wohin die Reise geht. Ich weiß aber, und wir wissen jetzt aus der Kirchengeschichte, aus der Weltmissionsgeschichte, dass man immer am weitesten gekommen ist, wenn man nicht wusste, wohin die Reise eigentlich geht. Gott sei Dank. Ich habe noch überhaupt keine Ahnung, wie die Migranten, die zu uns kommen, noch mal eine Rolle spielen werden für das Christentum hier in Deutschland. Ich sehe momentan viel zu wenig Perspektiven, wo das zu einem Miteinander kommt, wo man sich befruchtet. Ich sehe eher, dass die in internationalen Gemeinden englischsprachig reingehen und dort ihre Heimat haben. Ist auch nicht verkehrt. Aber ich frage mich, was das für uns als Gemeinschaftsbewegung macht, als Protestanten, als Evangelische. Ich weiß nur, dass einer, der kommt wirklich am weitesten, der nicht weiß, wohin die Reise geht. Ich würde aber zum Schluss mal das sagen, was für uns eine Hilfe sein kann. Gott ist immer für Überraschung gut. Wenn wir ihm auf der Spur bleiben wollen, dann müssen wir offen sein für Veränderungen. Und die wird es auf jeden Fall geben. Sehen wir die Gemeinschaft mit Christen aus anderen Teilen der Welt als Ermutigung für uns, lassen wir uns anstecken von ihrem erwartungsvollen Glauben, dass Gott handelt. Und dann drittens nehmen wir die Entwicklung in unserem Land nicht als Bedrohung wahr, sondern als Chance. Und das will ich auch ganz klar sagen. Ich habe das auch schon jetzt gerade verfasst als Monatsimpuls, Juli auf der Homepage, und es steht jetzt auch in den Kirchturmspitzen. Ich hoffe, ich habe da nicht die Kirchen angegriffen und die Gesamtkirchengemeinde Bietigheim, aber ich habe so zum Ausdruck gebracht, die verfassten Kirchen, und ich zähle uns mal dazu, das ist das eine von Kirche Jesu Christi, das eine Bild. Das andere Bild ist die unsichtbare Kirche Jesu Christi, die nicht verfasst ist und organisiert ist. Das eine ist gerade am Untergehen. Machen wir uns nichts vor. Das andere ist das Unsichtbare, das Nicht-Verfasste. Und da ist ein Potenzial, das können wir, glaube ich, noch gar nicht absehen. Wie Jesus und das Evangelium allein in der digitalen Welt heute schon ankommt, das ist verrückt. Lasst uns einfach mal offen sein für Überraschungen, was da noch passiert. Aber es geht weiter. Und deswegen lasst uns mutig in die Zukunft gehen. Gott zieht sich aus dieser Welt nicht zurück, nicht aus unserem Land, nicht aus deinem Leben. Nur weil sich gesellschaftlich etwas ändert, ganz im Gegenteil. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du bist der Herr deiner Gemeinde und wir staunen darüber, welche Möglichkeiten du hast. Und wir staunen auch manchmal darüber, wie begrenzt wir sind. Aber danke, dass das nicht so schlimm ist, sondern dass du uns gebrauchen willst, auch mit unseren Ideen, mit unseren Plänen. Lass uns offen sein für dein Handeln. Lass uns damit rechnen, dass wir mit deinen Überraschungen auch in unserem Land, in unserer Zeit, in unserer Gemeinde hier im Ort dein Reich mitbauen können. Ja, das bitten wir dich, lieber Herr, überrasche du uns selbst auch immer wieder. Als Gemeinde, aber ja, auch jeder für sich, zu Hause, in den Familien, am Arbeitsplatz, ganz persönlich im Glauben. Du weißt, wo jeder Einzelne steht und sich vielleicht auch Fragen stellt, wie die Zukunft weitergeht. Lass uns darum bitten und mehre uns den Glauben. Leite uns durch deinen Geist, zeig uns den Weg. dass wir dir neu vertrauen, dass du uns ans Ziel bringst, als Gemeinde und jeder für sich persönlich. Wir wollen nun eine Zeit der Stille haben, wo wir Gott auch nochmal ganz persönlich auch unsere Wege ihm anbefehlen können. Und alles andere, was uns auf dem Herzen liegt, das wollen wir zusammenfassen in dem Gebet, das Jesus uns selber gelehrt hat zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir wollen uns, wenn möglich, erheben zum Segen. Geht hinein unter Gottes Leiten und Führen in die neue Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.